Corona. Facetten, Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie. In der dritten Folge des Podcasts spreche ich mit Professor Dr. Björn Meyer. Professor Dr. Björn Meyer ist Studiendekan an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Er ist unter anderem verantwortlich für den Studiengang Gesundheitswirtschaft und ist darüber hinaus Studiengangsleiter an der Graduate School Rhein-Neckar für den MBA-Studiengang Gesundheitsmanagement und Controlling. Professor Meyer betreute darüber hinaus Forschungsnehmer für Projekte der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung im Bereich der Prävention von berufsbedingten Erkrankungen. Er ist seit 2008 Mitglied des Vorstands des Deutschen Vereins für Krankenhauscontrolling und seit 2010 Vorsitzender des Vorstandes. Von 2000 bis 2008 war er Gründer und geschäftsführender Gesellschafter eines IT-Consulting-Unternehmens. Er studierte von 1993 bis 1998 Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim. Von 1999 bis 2001 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln, wo er 2001 an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promoviert wurde. Anschließend gründete er die ITIC GmbH, deren geschäftsführender Gesellschafter er bis 2008 war. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen, Krankenhausmanagement, Gesundheitsmanagement und Prävention sowie Risiko- und Umweltmanagement. Er ist Herausgeber des Management-Handbuchs Krankenhaus des Medoch 2 Verlags. Herr Professor Dr. Meyer, wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen?
Ähnlich wie viele, die sich täglich oder fast täglich mit den Nachrichten beschäftigen, habe ich Anfang Januar, Ende Dezember zum ersten Mal die Nachrichten aus China zur Kenntnis genommen. Aber es war wirklich eher ein zur Kenntnis nehmen. Man hat vielleicht Erinnerungen gehabt an die SARS-Infektionen, man dachte an die Vogelgrippe, vielleicht auch an einige Arten der Schweinegrippe und hat schon auch ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, es wird vielleicht was zu uns rüberkommen, aber so eine richtige Bedrohungslage haben wir, glaube ich, alle in diesem Moment nicht gesehen. Das hat, glaube ich, auch Ende Januar, als die ersten Fälle dann in München aufgetaucht sind, sich noch nicht wirklich geändert, weil gerade diese Fälle in München wurden ja relativ schnell in den Griff bekommen. Das Management, das Pandemie-Management hat damals wirklich hervorragend geklappt. Man konnte alles nachverfolgen und man hatte wirklich den Eindruck, wir haben das im Griff. Dieses wir haben das im Griff, diese vielleicht tatsächlich scheinbare Sicherheit hat sich eigentlich auch noch den ganzen Februar durchgehalten. Wenn wir uns überlegen, haben wir damals überhaupt keine Maßnahmen ergriffen, um uns vor dieser Infektion zu schützen und vielleicht das Land auch gegen den Virus zu schützen. Ich glaube, erst mit den dramatischen Bildern aus Italien und diesen ersten Absperrungen von Regionen, die uns damals noch irgendwie Gespenstes vorkamen, haben wir langsam begriffen, hier ist was im Gange, was wir so nicht kennen und was so auch bisher oder zumindest in den letzten 50 Jahren eigentlich nicht der Fall war.
Wie war zunächst Ihre persönliche Betroffenheit und Einschätzung der Thematik und wie hat sich dies im Laufe der Zeit geändert?
Wie ich ja schon ein bisschen aufgezeigt habe, bis Ende Februar war eigentlich das Gefühl einer Sicherheit vorhanden. Das ist vielleicht eine Infektion, ein Virus, die wird vielleicht ähnlich wie eine Grippewelle einige Menschen bei uns treffen, wird zu entsprechenden Erkrankungen führen. Aber es wurde ja auch häufig behauptet und wird ja auch teilweise heute noch fälschlicherweise behauptet, das ist alles nicht gefährlicher wie eine Grippewelle. Und genau so sind wir, also ich und weite Teile der Bevölkerung, glaube ich, auch damit umgegangen. Den Schalter für mich persönlich hat sich erst umgedreht, als ich dann auf einer Sportveranstaltung Ende Februar war, die dann auf der Kippe stand. Und da habe ich gemerkt, hier läuft im Hintergrund was, was vielleicht doch mehr in unser persönliches Leben eingreift und was auch vor allem vom Krankheitsgeschehen viel ernster zu nehmen ist, als das, was wir eigentlich bisher erlebt haben mit allen Infektionen oder Virusausbrüchen, die in den letzten Jahren entweder aus Asien oder Afrika auf uns zukamen. Und in der Folge wurde dann auch eine weitere Veranstaltung, bei der ich teilnehmen wollte, Anfang März abgesagt und dann war eigentlich der Punkt erreicht, wo man wirklich gesehen hat, jetzt hat sich der Wind gedreht, jetzt verändert sich wirklich was und dann hat man auch Stück für Stück realisiert, wie gefährlich das eigentlich ist und welche Welle da auf uns zukommt. Und wieder waren es, glaube ich, gerade die Bilder aus Italien, die uns eigentlich sehr, sehr klar gemacht haben, diese Welle geht nicht an uns vorüber, sondern hier haben wir wirklich ein ernsthaftes Problem. Trotzdem glaube ich, auch im März war das Problem für uns immer noch so, dass wir glaubten, das ist beherrschbar. Das geht in 1-2 Monaten vorüber. Ja gut, dann fahren wir halt jetzt mal nicht in Skiurlaub, wir brechen den ab. Aber spätestens im Sommer ist alles wieder normal. Und auch gab es ja hin und wieder die Einschätzung, spätestens wenn es warm wird, verabschiedet sich der Virus von alleine. Aber das war eigentlich damals schon abzusehen, dass das nicht so sein wird.
Wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit?
Ja, also wir haben dann Mitte März unseren kompletten Hochschulbetrieb innerhalb 2 Tage eigentlich von einem reinen Präsenzbetrieb in einen reinen Online-Betrieb umgestaltet. Das heißt, wir haben eigentlich genau 48 Stunden Vorlaufzeit gehabt und hatten die Herausforderung, eben dann sämtliche Veranstaltungen neu zu organisieren. Und gerade bei uns an der dualen Hochschule ist das natürlich noch eine besondere Situation. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Lehrbeauftragten. Ich habe zum Beispiel in meinem Bereich bis zu 50 Lehrbeauftragten. Wir haben dann begonnen, alle diese praktisch auf unsere Lernplattform zu bringen und über ein Online-System virtuell Classrooms anzubieten. Parallel dazu wurden bei uns dann tatsächlich richtige Studios aufgebaut, wo Lehrveranstaltungen auch aufgenommen werden können, zeitversetzt gesendet werden können. Und das hat natürlich eine immense Welle nach sich gezogen und zieht sie auch immer noch nach sich. Im Moment beschäftigen wir uns mit Fragestellungen, wie können wir praktisch die Prüfungen jetzt auch rechtssicher abhalten und welchen Rahmen können wir bieten bei elektronischen Prüfungen. Wobei wir natürlich froh sind, dass Prüfungen jetzt auch wieder in einem normalen Rahmen stattfinden können und wir da wieder anders agieren können. Und die wissenschaftliche Tätigkeit der DVKC, also der Deutsche Verein für Krankenhauscontrolling, bereitet ja seit 2 Jahren Standards für das Controlling in der Gesundheitswirtschaft vor. Seit ungefähr einem Jahr oder einem Dreivierteljahr ist das inzwischen auch ein vom Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Projekt. Und wir hatten uns eigentlich als Pilotprojekt die mehrstufige Bereichsergebnisrechnung, also eine besondere Form der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung, herausgearbeitet, anhand deren wir die Standardisierung des Controllings darstellen wollten. Nur sind nun natürlich die Grundlage für diese Bereichsergebnisrechnung ein bisschen verschwommen. Also die klassischen Bereiche im Krankenhaus existieren ja so derzeit nicht. Und auch sonst ist ja eher in den Häusern eine andere Sicht auf die Dinge entstanden. Wir haben uns dann umorganisiert in unserem Standardprojekt und haben eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe gebildet, die sich zumindest auf eine Frist von 2 Monaten jetzt einmal damit beschäftigt, wie sich eigentlich diese Veränderungen der Krankenhausfinanzierung tatsächlich auf das Controlling im Krankenhaus auswirken und wie ein Krankenhaus jetzt reagieren muss, um nicht nur das Ergebnis zu sichern zum Jahresende, sondern auch um die Liquidität zu sichern und zahlungsfähig zu bleiben. Das ist ja jetzt eine der großen Herausforderungen, vor dem sich sehr viele Häuser sehen.
Ist die derzeitige Umstellung der Krankenhausfinanzierung für die Krankenhäuser Fluch oder Segen?
Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, die sehr facettenreich und sehr unterschiedlich beurteilt werden kann. Man muss sich in diesem Zusammenhang einfach mal überlegen, woher kommen wir eigentlich? Am Jahresanfang haben wir uns sehr stark mit 2 Themen auseinandergesetzt. Das eine Thema war das neue MDK oder MD-Gesetz, wo eben die Prüfungen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt wurden und eben neue Prüfquoten vereinbart wurden und auch neue Prüfverfahren vereinbart wurden. Das war für die Krankenhäuser eine sehr schwierige Situation, weil man nicht wusste, welche Fälle werden zukünftig geprüft und wie verlässlich sind denn eigentlich diese Prüfungen überhaupt und welche Wirkungen entfalten sie dann auf der Erlösseite. Das hat ganz schön viel Gehirnschmalz gebunden und auch sehr viele Sorgenfalten gebracht. Das zweite
Projekt oder die zweite regulatorische Maßnahme, die die Krankenhäuser in dieser Phase betroffen hat, also so bis zum 15. März eben, war das Thema, wie wirkt sich eigentlich der Flexit aus? Also das Herausnehmen der Pflegeanteile aus der DRG-Fallpauschale. Und auch natürlich die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung hat noch weitere Kapazitäten gebunden. Und gerade diese Debatten waren ja eigentlich noch nicht mal fertig ausdiskutiert, weil man hat ja noch nicht gesehen, wie wirken eigentlich diese Flexit-Vereinbarungen und wie kann sich ein Krankenhaus da neu aufstellen oder wie muss sich denn ein Krankenhaus da neu aufstellen und wird tatsächlich das refinanziert, was man sich erwartet, also jede neue Pflegestelle und wird auch jede neue Pflegestelle oder werden alle Pflegestellen im Prinzip zum Tarif refinanziert und reicht das auch, um die nötigen Pflegekräfte nach der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung zu bringen? Also das waren viele Fragen und plötzlich sind ganz neue Fragen da. Plötzlich ist die Frage, reicht die Vorhaltepauschale von knapp über 500 Euro aus, um praktisch die Fixkosten zu decken, die durch das Vorhalten eines Betts entstehen? Reicht darüber hinaus der Personal, also der Pflegepersonalkostenaufschlag aus? Reicht der Sachkostenaufschlag aus, um eben diese Preissteigerungen und die Vorhaltekosten tatsächlich adäquat abzudecken? Die Preissteigerungen sehen wir ja vor allem gerade im Sachkostenbereich. Also wir nehmen ja alle wahr, dass die persönliche Schutzausrüstung deutlich teurer geworden ist, Mundschutz, aber da kommt ja im Krankenhaus viel mehr dazu. Da kommen ja die Desinfektionsmittel dazu, da kommen die Kittel dazu, dann gibt es Knappheiten im Bereich der Arzneimittelversorgung. Also das sind ja ganz, ganz viele Fragestellungen, die natürlich auch wirtschaftliche Wirkungen entfalten und vieles davon ist im Moment wirklich sehr schwierig abzuschätzen. Und eben, dann sind es auch die Summengrößen, wo man überhaupt nicht so genau weiß, ob das wirklich erträglich, einkömmlich ist für die Krankenhäuser. Die größeren Kliniken mit großen Fixkostenblöcken sagen, das ist eher schwierig. Kleinere Häuser sagen, naja, wir kommen damit schon hin. Bei den größeren Häusern ist jetzt aber auch die Situation, dass wir meistens eine verstärkte Belegung haben mit Corona-Patienten, während viele kleine Häuser, wenn sie sich nicht in diesen Hotspots befinden, doch eher jetzt auf ihrer reduzierten 60% Belegung verharren. Also es ist ein unglaublich diffuses Gebilde, dem wir uns da gegenüberstehen. Und jedes Krankenhaus muss da natürlich in Zahlen seine eigenen Antworten finden. Aber es muss natürlich irgendwo auch eine Systematik oder es sollte eine Systematik geben, die da einen Überblick gibt.
Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell im Controlling der Krankenhäuser?
Ja, ich habe es ja gerade skizziert. Die Herausforderung ist jetzt wirklich doppelt. Einerseits ist die Frage, wie liquide bin ich? Bin ich also in 6-8 Wochen noch zahlungsfähig? Weil, wie die Amerikaner so schön sagen, ohne Cash ist alles nichts. Denn selbst wenn ich am Ende des Jahres auf ein ausgeglichenes Ergebnis zusteuere, wenn ich unterhalb oder eben in der Teilperiode eben nicht mehr zahlungsfähig bin, wenn ich meine Gehälter nicht zahlen kann, wenn ich die Schutzausrüstung nicht zahlen kann, dann ist die Ergebnissicht eine völlig unwichtige Sicht, dann habe ich eben ein akutes Problem und scheide im Extremfall aus dem Markt aus oder brauche dann ganz schnell eine Finanzspritze, woher auch immer. Und deshalb ist natürlich die Sicherstellung der Liquidität und die Versorgung mit Zahlungsmitteln und der Ausgleich und Abgleich der Zahlungsmittelströmen, also was geht raus, was kommt aber auf der anderen Seite rein, das ist im Moment die existenziellste Fragestellung auf Sicht. Aber auf der anderen Seite gibt's natürlich auch diese Ergebnisfragestellung. Also was ist denn tatsächlich am 31.12.2020? Muss ich da vielleicht dann sagen, okay, lieber Träger, ich habe jetzt eben ein Defizit in der und der Höhe. Und wie kann ich dieses Defizit dann auch erklären? Das ist ja auch noch eine Frage. Oder steuere ich vielleicht tatsächlich auf ein ausgeglichenes oder sogar knapp positives Ergebnis zu? Und da müssen wir, und das haben wir in unserer Gruppe auch getan, glaube ich, drei Phasen unterscheiden. Also die erste Phase, die hat eben ungefähr bis zum 15. März oder genau bis zum 15. März gedauert. So lange hatten wir nämlich eigentlich den Normalbetrieb im Sinne dessen, was aufgrund des Wirtschaftsplans, des Haushaltsplans eigentlich genehmigt war zum Jahresbeginn. und was auch dem normalen Geschäftsverlauf entsprochen hat. Und das lief alles eben unter den neuen Rahmenbedingungen Flexit und entsprechend MDE-Gesetz. Ab dem 15. März haben wir eben den Betrieb, dass wir die Belegung herunterfahren sollten auf diese 60% oder circa 60%. Und wir hatten natürlich die Aufgabe, elektive Operationen zu verschieben und Plätze freizuhalten für Corona-Patienten, neue Kapazitäten für Beatmung aufzubauen und so weiter. Das sind ja auch Investitionen, die da teilweise dranhängen, die zwar auch gefördert werden oder wurden, aber die eben auch entsprechend berechnet werden müssen. Und dieser, sagen wir mal jetzt, Corona-Betrieb im engeren Sinne, der wird ja vielleicht oder hoffentlich noch in diesem Jahr, ursprünglich war mal der 30.09. ein Stichtag dafür, wieder abgelöst. Und dann haben wir eine dritte Phase, die eben auch Liquidität, aber vor allem Ergebniswirkung dann entfaltet. Wir kehren Stück für Stück in einen Normalbetrieb zurück. Und da ist natürlich dann auch zu sehen, welche Rahmenbedingungen gelten dann. Werden die Pflegepersonaluntergrenzen dann doch wieder eingesetzt? Wird dann doch nach Flexit die neue Fallpauschale berechnet? Das sind alles Fragen, die wir im Moment nicht beantworten können, für die wir aber entsprechende Szenarien brauchen und Überlegungen brauchen und Annahmen treffen müssen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung im Controlling derzeit, dass wir eben diese Phasen beschreiben und dass wir die Wirkungen dieser Phase auf die Liquidität und auf die Ergebnisse beschreiben.
Sind die Krankenhäuser auf diese Herausforderungen vorbereitet?
Diese Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Es gibt Krankenhäuser, die haben eine ausgebautere Controlling-Methodik, die haben ausgebautere Controlling-Instrumente, die sind vielleicht in der Lage, Dinge besser abzuschätzen. Und dann gibt es eben Häuser, die haben eher einen rudimentären Ausbau der Controlling-Abteilung, auch rudimentär oder weniger Manpower. Und die sind vielleicht schwieriger in der Lage, diese Entwicklungen abzuschätzen. Insgesamt kann man vielleicht schon zusammenfassend sagen, das Denken in Szenarien, das Denken in Forecasts und so ist natürlich nicht so etabliert wie in anderen Industriebereichen. Wir orientieren uns ja sonst sehr stark an der Regulatorik, sind sehr stark daran gebunden, was war in den Vorjahren, wie entwickeln wir uns gegenüber den Ist-Zahlen der Vergangenheit, die wir vielleicht in Soll-Zahlen transformieren. Und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Wir hätten auch unter normalen Bedingungen eigentlich einen Paradigmenwechsel gehabt. Und nun haben wir einen doppelten bis dreifachen Paradigmenwechsel in einem Jahr und müssen uns in jeder Phase eben neue Möglichkeiten des Forecasts, neue Möglichkeiten der entsprechenden Szenario-Analyse und des entsprechenden Szenario-Managements überlegen. Und das verlangt schon allen sehr viel ab. Also sowohl dem Controlling als auch dem Management verlangt dies sehr viel ab. Und das ist eine große Herausforderung. Und wie wir darauf tatsächlich vorbereitet sind, ich glaube, das werden wir erst im nächsten Jahr sehen. Und ich bin da auch mal gespannt, was die Praktiker in einzelnen Punkten dazu berichten, auch jetzt wieder bei uns auf dem Deutschen Krankenhaus-Controller-Tag am 11. und 12. Mai.
Welche Lösungen gäbe es hier lang- und mittelfristig?
Naja, lang- und mittelfristig oder schon mittelfristig sehe ich schon, dass man beginnt, eben diese Forecasts so zu professionalisieren, dass man auch bei einer sehr unsicheren Datenlage, bei einer Zukunft, die eher Unsicherheit und Ungewissheit darstellt, in der Lage ist, mit entsprechenden Softwareunterstützung, mit künstlicher Intelligenz eben einen verbesserten Forecast zu machen und entsprechend auch das ganze Controlling ein Stück weit digitalisiert und das nicht nur jetzt, sagen wir mal, digitalisiert, wenn es um Konferenz und Video Techniken geht und vielleicht noch in Realtime Weitergabe von aufbereiteten Daten, sondern ist auch entsprechend digitalisiert, um die Daten auszuwerten und mehr in diesen Predictive-Ansatz reinzukommen. Und ich glaube, ähnlich wie in anderen Bereichen machen wir das im Moment, digitalisieren wir uns da mit dem Turbo. Natürlich fehlen da teilweise auch die Tools oder die tatsächlich die Werkzeuge, Und natürlich auch die Bediener der Werkzeuge fehlen an der einen oder anderen Stelle.
Was könnten die langfristigen Konsequenzen und Auswirkungen dieser Krise sein?
Ich glaube, hoffentlich ist eine der Auswirkungen dieser Krise, dass wir uns hier weiter professionalisieren, dass wir eben tatsächlich diese Digitalisierung in diesem Bereich ernst nehmen, dass wir sie nach vorne treiben, dass wir nicht mehr so viel über Zahlenbasis reden im Sinne, sind die notierten Zahlen die richtigen und die Auswertungsmethodiken die richtigen, sondern dass wir da eben Standards haben zur Zahlenerfassung, aber auch Standards haben zur Zahlenauswertung, also so wie wir das tatsächlich jetzt in unserem DVKC-Projekt machen, dass wir eben Standards für das Controlling und für die Berechnung und Auswertung von Zahlen aufstellen und dass wir die ganzen Methodiken und Instrumente standardisieren und dass wir eben das auch mit der entsprechenden Softwareunterstützung hinterlegen und dass dann die Controller tatsächlich ihrer Navigatorrolle mehr nachkommen können und dass sie eben mehr in die Kommunikation mit dem Management gehen können, und zwar in die Kommunikation mit dem Management in allen Bereichen, dass sie da eben sowohl den kaufmännischen Vorstand entsprechend beraten können, als auch natürlich die medizinischen Bereiche. Aber was wir ja jetzt auch sehen, auch die Pflege hat Führungsaufgaben und genau die braucht auch diese Unterstützung und muss vielleicht auch frühzeitig erkennen, wie entwickelt sich eigentlich überhaupt das Patientengeschehen? Wie entwickelt sich das Krankheitsgeschehen sowohl im Haus als auch um das Haus herum? Also was bedeutet nicht nur die Regulatorik in ihren Konsequenzen? Was bedeutet nicht nur das, was der Gesetzgeber tut in seinen Konsequenzen? Sondern was bedeutet ganz einfach auch die Veränderung der Demografie in Konsequenz? Und wie müssen wir darauf reagieren? Und Das sind die Punkte. Ich glaube, da können wir wirklich jetzt einen Schritt nach vorne machen und das hilft dann insgesamt, die Gesundheitswirtschaft weiter zu professionalisieren und wirklich die Ökonomie auch als positiv belegt zu sehen, also tatsächlich als einen Ansatz, um die Knappheit der Ressourcen zu verwalten und nicht einseitig nur diese Gewinnmaximierung zu betonen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, gesamtgesellschaftlich müssen wir den Wert noch mehr erkennen, den uns eine gute Gesundheitsversorgung bringt und natürlich den Wert auch mit ökonomischen Zahlen, also mit Zahlungsbereitschaft hinterlegen. Das heißt für mich, dass wir nicht nur tatsächlich die Kuration und das tatsächliche Tun vergüten sollten zukünftig, sondern dass wir eben auch die Vorhaltung von Gesundheitsleistungen und vielleicht auch das Thema Prävention, also Prävention der Gesundheit der Bevölkerung vielmehr in den Mittelpunkt rücken sollten und hier eben Gelder bereitstellen und diese Vorhalteleistungen auch entsprechend bezahlt werden und auch, ich hoffe, sogar gerne bezahlt werden, weil wir jetzt sehen, wie wichtig das eigentlich ist für uns, dass wir so eine funktionierende und ordentliche Gesundheitsversorgung haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in Ihrem Bereich?
In den Hochschulen haben wir damit wirklich ganz große Chancen. Ich meine, Lernplattformen haben wir schon lange, aber diese Lernplattformen sind natürlich nur ein Teil einer voranschreitenden Digitalisierung. Und ich glaube, wenn wir es jetzt lernen, virtuelle Klassenzimmer wirklich einzusetzen, da wo sie sinnvoll sind, da wo sie die Lehre ergänzen und da wo sie wirklich einen Mehrwert bieten, dann lernen wir aus dieser Krise. Ich glaube, dieser betriebswirtschaftliche oder überhaupt dieser Ansatz, Krise als Chance zu betrachten, der ist ganz wichtig. Und den sollte man auch betonen. Gerade wenn man sich jetzt auch in der Welt umguckt, dann werden überall gerade neue Grenzen hochgezogen. Aber ich glaube, wenn wir es nicht so sehen, dass das eine Krise ist, die sich nur in Asien abspielt oder dass sich das eine Krise ist, die nur in Afrika zu Problemen führt, sondern wenn wir das als globales Bedrohung ansehen, auch zukünftig die Dinge als globale Bedrohung ansehen, dann werden nicht Grenzen entstehen, sondern dann werden dadurch Grenzen geöffnet. Und genauso kann es natürlich auch in der Bildung sein, wenn wir die ganzen Methodiken mehr verwenden, dann ist es eine Riesenchance, eine Bildung mit neuer Qualität zu machen und auch die Hochschulen damit noch mehr zu öffnen und noch zu attraktiveren Lern- und Lehrorten für alle werden zu lassen.
Herr Professor Dr. Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für dieses Gespräch und freue mich schon auf die Ringvorlesung dazu. Vielen Dank.
Der Podcast wird präsentiert vom Medhoff 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine 10-teilige digitale Ringvorlesung #Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.medhoch2-online-akademie.de www.medhoch2-online-akademie.de.